glückselig sind. Wir haben ja so eine lose Folge, die Seligpreisung, und da möchte ich heute weitermachen. Nochmal zur Erinnerung. Die Seligpreisung. Die Bergpredigt ist die Regierungserklärung von Jesus. Matthäus schildert Jesus als den König. Und in der Bergpredigt gibt der König seine Regierungserklärung. Ganz wichtig, Jesus ist nicht, wie oft gesagt wird, der König der Juden. Das sagt Pilatus. Jesus ist, sagt Matthäus, der König über Himmel und Erde. Gerade Matthäus betont sehr den kosmischen Aspekt an Jesu Herrschaft. Also was Jesus sagt, das ist seine Forderung an alle in Himmel und Erde. Also, was er sagt, gilt uns. Und die Seligpreisungen, sie stehen ganz am Anfang der Bergpredigt, so wie am Anfang des Gesetzes die 10 Gebote stehen. Und so wie die 10 Gebote so die eingängige, griffige Zusammenfassung vom Gesetz sind, so sind die Seligpreisungen das Pendant zu den 10 Gebote, das griffige Formulieren, die Quintessenz dessen, was Jesus in seinem Reich haben möchte, wie er sein Reich versteht. Okay? So, starten wir. Wir haben heute 5 und 6 die nächsten 2 Seligpreisungen. Glückselig sind die Barmherzigen, denn ihnen wird Barmherzigkeit widerfahren. Und glückselig die reinen Herzen sind, denn sie werden Gott schauen. Schaut, wir haben hier 2 Seligpreisungen, die wieder so die 2 verschiedene Typen darstellen. Einmal diese in sich logisch klingende Seligpreisungen und dann die unlogisch klingende. Jesus sagt, die hungrig sind nach Gerechtigkeit, sie werden satt werden. Ist irgendwie innerlich logisch. Hunger, satt. Barmherzige bekommen Barmherzigkeit. Das hat so gewisse Logik. Aber dann sagt er, die Friedensstifter werden Erdebesitzer. Oder hier die reinen Herzen sind, werden Gott sehen. Könnte auch umgekehrt sein, oder? Das macht auf den ersten Blick keinen Sinn. Und wir gucken uns jetzt an, wie diese 2 Seligpreisungen sehr wohl Sinn machen und auch zusammengehören. Was meint Jesus mit selig sind die Barmherzigen? Was heißt Barmherzigkeit? Was heißt Barmherzigkeit nicht? Was ist das Gegenteil von Barmherzigkeit? Unbarmherzigkeit, Erbarmungslosigkeit, Hartherzigkeit. Jesus fordert also von uns Barmherzigkeit, Mitgefühl. Heißt das jetzt, wir kriegen nur, was wir selber bringen? Müssen wir immer in Vorleistung treten bei Jesus? Also wenn wir ein bisschen in der Bibel lesen, merken wir, nein, das ist nur dieser eine Punkt. Will er sagen, wie ich dir, so Gott mir? Also in dem Punkt ja. Genau das sagt er. So wie wir andere begegnen, begegnet Gott uns an diesem Punkt. Und das sagt Jesus oft, das scheint ein ganz wesentlicher Punkt zu sein. Sagt er zum Beispiel, Vater, vergib uns. Wie geht's weiter? Wie wir vergeben. Oder wenn ihr vergebt, wird euch vergeben werden. Oder auch, alles Matthäus, Matthäus 18 nimmt er sich viel Zeit, eine ganze Geschichte zu erzählen. Und die müssen wir uns anschauen. Lesen wir hier mal Matthäus 18. Dann trat Petrus zu ihm und sprach, Herr, wie oft soll ich meinem Bruder, der gegen mich sündigt, vergeben? 7-mal? Also es geht um Schuld, einander schuldig werde und Vergebung. Das ist der Kontext. Und 7-mal vergebe, das ist für dich schon viel, oder? Ich fand schon immer, wenn ich meine Kinder was 3-mal gesagt habe, war das viel. Ja, und Petrus sagt hier, er ist also sehr, sehr großzügig, er ist bereit, 7-mal zu vergeben. Und Jesus sagt, ich sage dir nicht 7-mal, 70-mal 7-mal. Aber das ist schon arg viel. Deswegen ist es mit dem Reich der Himmel wie mit einem König, der mit seinen Knechten abrechnen wollte. Als er aber anfing abzurechnen, wurde einer zu ihm gebracht, der 10.000 Talente schuldete. Da er aber nicht zahlen konnte, befahl der Herr ihn, seine Frau und die Kinder und alles, was er hatte, zu verkaufen, um damit zu bezahlen. Der Knecht nun fiel nieder, bat ihn kniefällig und sprach, Herr, hab Geduld mit mir, ich will dir alles bezahlen. Weiter geht's. Der Herr jenes Knechtes aber wurde innerlich bewegt, gab ihn los und erließ ihm das Darlehen. Also völliger Schulderlass. Genau dieser Knecht aber ging hinaus, fand einen seiner Mitknechte, der ihm 100 Denar schuldete. griff ihn, würgte ihn, sprach, bezahle, was du schuldig bist. Sein Mitknecht nun fiel nieder und bat ihn, sprach, habe Geduld mit mir und ich will dir bezahlen. Er aber wollte nicht, sondern ging hin, warf ihn ins Gefängnis, bis die Schuld bezahlt sei. Als aber seine Mitknechte sahen, was geschehen war, wurden sie sehr betrübt, gingen hin, berichteten in ihrem Herrn alles, was geschehen war. Da rief ihn sein Herr herbei und sprach zu ihm, du böser Knecht, jene ganze Schuld habe ich dir erlassen, weil du mich batest. Solltest nicht auch du deines Mitknechts dich erbarmt haben, wie auch ich mich deiner erbarmt habe? Und sein Herr wurde zornig, überlieferte ihn den Folterknechten, bis er alles bezahlt habe, was er ihm schuldig war. So wird auch mein himmlischer Vater euch tun, wenn ihr nicht, ihr in jeder seinen Bruder, von Herzen vergebt. Merkt ihr, in welche Richtung es geht? Wir müssen barmherzig sein, wenn Gott uns barmherzig sein soll. Und das, genau das ist hier gemeint mit Barmherzigkeit. Schuld nicht anrechnen. Machen wir das? Rechnen wir einander Schuld an? Also, wenn ich mich angucke, ich bin großzügig. In genau der Schuld, die auch ich habe. Aber Dinge, die mir vielleicht relativ leicht fallen zu übergehen, da bin ich sehr erbarmungslos, sehr schnell. Und das Ergebnis? Was ist das Problem, wenn ich andere Schuld vorrechne? Ja, Notlüge, meine Güte, passiert jedem mal. Aber damit jedem in die Kiste steigen, das kann gerade sein. Was für ein Problem steckt dahinter? Schauen wir uns den Kerl hier nochmal an. Was für eine Schuld hat der Mann? 10.000 Talente. Ein Talent sind wie viel? Knapp 60 Kilo. Rechnen wir mal 50, ist einfacher. Ein Kilo Silber hat momentan einen Wert von 400-500 Euro, wenn man nicht so wertvolles Silber nimmt. Rechnen mal 500 Euro pro Kilo. Ein Talent hat 50 Kilo, 10.000 Talente. Merkt ihr was? Und da erzählt er will es abbezahlen. Ja, wie denn? Zeitung austragen. Am Samstag eine Tankstelle jobben. Eine Viertelmilliarde. Versteht ihr, der Mann hat überhaupt kein Bewusstsein von seiner Schuld. Und der andere schuldet ihm 180 Euro. Und da macht er einen Aufstand. Und wenn wir nicht barmherzig sind, wenn wir nicht dem anderen zugestehen, dass er genauso Fehler macht wie ich, und zwar größere, andere Fehler als ich, dann zeigen wir genau das gleiche Schuldbewusstsein wie dieser Mann. Gar keins. Unsere Schuld vor Gott ist immer riesig. Es gibt keine kleine und große Schuld. Weil wenn wir das Gesetz Gottes, seine Heiligkeit verletzen, dann ist es kaputt. Ob das Loch so groß ist oder so klein, kaputt ist kaputt. Ich kann mir nicht einbilden, dass meine Schuld ja geringer ist als die vom anderen. Vor Gott sind wir schuldig, Punkt. Und wenn ich nicht barmherzig bin, zeige ich nur, dass ich gerade verstanden habe, wie ich Barmherzigkeit Gottes brauche. Es geht nicht darum, dass ich eine Leistung bringen muss, sondern es geht um mein Herz. Wenn mein Herz so hart ist, dass ich glaube, ich könnte eine Viertelmilliarde vor Gott abbezahlen, dann wird es eng. Gott ist gern bereit, uns zu vergeben, aber was ist mindestens die Voraussetzung? Dass wir hingehen und um Vergebung bitten. Und wenn wir so offensichtlich gar kein Unrechtsbewusstsein haben, so wenig, dass wir meinen, der andere wäre schuldiger als ich, dann haben wir ein Problem. Es geht ums Herz. Johannes, der ganz nah bei Jesus war, Johannes sagt es, wenn wir sagen, dass wir keine Sünde haben, dann betrügen wir uns selbst und die Wahrheit ist nicht in uns. Wenn wir aber unsere Sünde bekennen, ist er treu und gerecht, dass er uns die Sünden vergibt und uns reinigt von jeder Ungerechtigkeit. Wenn wir sagen, dass wir nicht gesündigt haben, machen wir Gott zum Lügner und sein Wort ist nicht in uns. Wenn wir einander Schuld anrechnen, machen wir Gott zum Lügner. weil wir uns aus dem System rausnehmen und sagen, ja, wir sind ja gar nicht so schlimm. Die Milliarde Schuld hat der andere, nicht ich. Wir haben offensichtlich gar nicht verstanden, wie wir vor Gott sind. Schaut, und genau so geht's weiter. Ich muss nochmal zurück. Mit der zweiten Seligpreisung. Glückselig die reinen Herzen sind. Sie werden Gott sehen. Merkt ihr, jetzt kommt Jesus auf den Punkt und jetzt spricht er direkt vom Herz. Das reine Herz. Und da ist das gleiche Problem. Wir meinen oft, wir müssen unser Herz rein halten. Schon mal versucht? Das Herz rein zu halten? Hat wie lange funktioniert? 2-3 Stunden, wenn du gut schlafst. Im Straßenverkehr? 5 Minuten, 10? Maximal. Also maximal. Ja, wir schaffen es nicht, unser Herz reinzuhalten. Aber Jesus spricht hier doch vom reinen Herz. Und wie kommen wir dann dahin? Wie können wir Gott schauen, wenn unser Herz sich nie reinhalten lässt? David schon sagt, schaffe in mir ein reines Herz. Das reine Herz ist nicht etwas, was wir bewahren können, sondern es ist etwas, was Gott uns immer wieder neu geben muss. Gerade haben wir es gelesen in 1. Johannes 1. Wenn wir unsere Sünde bekennen, dann reinigt Gott uns. Wie kriegen wir ein reines Herz? Zu Jesus gehen, unser dreckiges Herz hinhalten und bitte mach du's sauber. Uns einbilden, es wäre auch nur halbwegs sauber, vergesst, es funktioniert nicht. Unsere einzige Chance ist, zu Jesus zu gehen, dass er uns neu macht. Ein reines Herz haben wir nur, wenn Jesus es reinigt. Mein Herz ist nicht rein. Nur Jesus kann es rein machen. Ja, und dann sagt Jesus hier, und dann werden wir Gott schauen. Er sagt nicht, wir werden die Stimme Gottes hören. Was ist die Voraussetzung, um Gottes Stimme zu hören? Johannes 10, wir müssen seine Schafe sein. Wir müssen zu Jesus gehören, dann hören wir seine Stimme. Aber hier sagt er, wir werden Gott sehen, wenn wir ein reines Herz haben. Aber sagt nicht, Mose, es geht gar nicht. Mose wollte Gott sehen und Gott sagt, geht nicht, du wirst sterben. Auch im Timotheusbrief sagt Paulus, Gott bewohnt ein unzugängliches Licht, wir können ihn nicht sehen. Was erzählt Jesus dann hier? Ja, natürlich mit unseren Augen können wir Jesus nicht sehen, können wir Gott nie sehen. Aber Jesus spricht hier auch vom Herz. Mit einem reinen Herz können wir mit dem Herz Gott sehen. Und der gleiche Johannes, den wir gerade gelesen haben, der sagt ja, wir haben seine Herrlichkeit gesehen. Sogar die Herrlichkeit Gottes können wir sehen. Mit einem reinen Herz. Was ist die Voraussetzung? Dass wir unser Herz reinigen lassen. Schaut, eines Tages werden wir Gott tatsächlich sehen. Hier in Johannes, 1. Johannes 3 sagt Jesus, wir wissen noch gar nicht, wir sind Kinder Gottes, aber noch ist nicht offenbar geworden. Wir wissen noch gar nicht, wie es sein wird. Aber eines Tages werden wir ihn sehen, wie er wirklich ist. Und dann werden wir ihm gleich werden. Thomas ist soweit. Anni, Leni, ein paar von uns. Sie sehen jetzt Gott schon. Voraussetzung, neuer Mensch muss werden, neuer Körper. Wir, die wir hier sind, wir können Gott nur im Herz sehen. Wir wissen nicht, wer der Nächste von uns ist. Karl, Richard, ich. Wir wissen nur eins, jeder von uns wird dahin kommen. Gott zu sehen, mit unseren Augen Gott zu sehen. Und Johannes merkt, Johannes dreht sich gerade rum. Und er sagt, wer die Hoffnung hat, der reinigt sich. Jesus sagt, wenn wir rein sind, werden wir Gott sehen, mit dem Herz. Und Johannes dreht sich rum und sagt, und wenn wir ihn dann sehen, dann macht uns das anders. Wir werden uns reinigen, wenn wir diese Hoffnung haben. Ist das unsere Hoffnung, Jesus zu sehen? Eigentlich ist das die Hoffnung, die unser Leben hält, oder? Und ich möchte euch einladen, wenn wir jetzt in den Lobpreis gehen, hinter wird das Gebetsteam bereitstehen, dass wir uns Zeit nehmen, miteinander zu beten. Und wer ein bisschen Hilfe braucht beim Aufräumen, beim Reinigen, da ist jemand, der mit euch betet. Wir brauchen es immer wieder, unser Herz zu reinigen, um Jesus zu sehen.